Hallo und herzlich willkommen zum CX Magic Podcast. Automation trifft auf Kundenerlebnis, ein Podcast von Adesso. Heute sprechen wir über Barrierefreiheit und inklusive Kommunikation, vor allem im E-Mail-Marketing. Ich bin Simon, 35 Jahre alt, Senior Manager bei Adesso und Podcast-Host von CX Magic. In dieser Folge ist Jens Blümel zu Gast. Als Director verantwortet Jens die Bereiche User Experience und Brand Strategy bei Adesso und ist damit unter anderem für Barrierefreiheit bei Adesso-Kunden verantwortlich. Herzlich willkommen, Jens.
Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Danke dir. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz selber vorstellen?
Ja, mein Name ist Jens Michael Blümel. Ich leite bei Adesso den Bereich User Experience. Und ja, immer wenn Menschen mit Digitalität interagieren, und das ist ganz häufig heutzutage der Fall, dann komme ich oder auch mein Team zum Zuge und wir schauen, dass es ein wenig besser geht und ein bisschen friktionsfreier geht. Und da ist Barrierefreiheit für uns natürlich eins der zentralen Themen.
Du als Stammhörer des Podcasts weißt sicher, was als erstes kommt, nämlich das Thema, wie du uns denn Barrierefreiheit oder überhaupt die Podcast-Folge heute um Mitternacht auf einer Party erklären möchtest.
Ja, also dir einen ganz speziellen würde ich sagen, Simon, du brauchst deiner Frau gar nicht schreiben, dass du später kommst, denn du wirst einfach die ganze Nacht mit mir durchfeiern und dann wirst du sagen, hä, woher weißt du das denn? Und ich werde sagen, ja, aber Simon, schau mal, du bist jetzt mit 35 ja auch in dem Alter, wo man diese Größeneinstellungen auf dem Handy mit größerer Schrift dann machen. Und es passiert nämlich tatsächlich immer häufiger, dass ich, also ich bin jetzt schon 40, teilweise die Nachrichten meiner Freunde und Freundinnen am Ende der Bar lesen kann, weil sie einfach diese Schriftgrößen-Thematik dann doch für sich gefunden haben. Und auch das ist ein Teil der Barrierefreiheit, weil, naja, die, ich sag mal, die Augen machen vielleicht nicht mal mehr so mit dem Alter und kann ja nicht jeder gelaserte Augen haben wie ich.
Schön, dass du nochmal auf diese Unterschiede eingegangen bist, dass du ein wenig älter bist, aber besser sehen kannst. Dankeschön. Wie möchtest du denn Barrierefreiheit im digitalen Kontext allgemein beschreiben? Jetzt nicht um Mitternacht auf einer Party für mich nach 2-3 Bierchen, sondern im digitalen Kontext, was bedeutet für dich Barrierefreiheit?
Ja, Barrierefreiheit ist erstmal, glaube ich, eine ganz elementare Errungenschaft der Technologien, die wir heute haben. Wobei Barrierefreiheit ist das eine, Barrierearmut ist vielleicht der richtige Begriff. Also wir werden immer Barrieren haben, die wir nicht aufheben können. Aber durch die vielen Möglichkeiten, die wir in der Digitalität haben, haben wir heute die Möglichkeit, wesentlich inklusiver zu sein. Also das Thema Barrierefreiheit in der Digitalität ist einfach ein elementarer Aspekt der Inklusion. Und wir können viel mehr Menschen am unserem gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen, wenn wir darauf achten, dass gerade auch Digitalität barrierefrei ist.
Und wenn du dir das Thema speziell für E-Mails anschaust, als einer dieser Kanäle, warum ist das da wichtig?
Naja, du weißt es wahrscheinlich besser als ich. Ein Großteil der heutigen Kommunikation findet immer noch über E-Mail statt. Das einfach auch so Menschen zugänglich zu machen, dass sie diese Inhalte dieser E-Mail auch erstmal konsumieren können, jenseits von ich schreibe einfach nur einen Text da rein, sondern das möchte auch ein bisschen schön gestaltet sein, es soll vielleicht auch manchmal werblich sein, es soll vielleicht Wissen strukturieren oder Inhalte strukturieren. Da kann ich viel tun, dass Menschen das einfach besser konsumieren können.
Du hast schon deine gelaserten Augen angesprochen. Damit hast du doch bestimmt ein, zwei persönliche Beispiele, was Barrierearmut angeht, wo du sie wahrgenommen hast und wo du Barrierefreiheit oder Barrierearmut vermisst hast?
Ja, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, also wo finden Barrieren denn überhaupt statt? Das können ja schon viele kleine Dinge sein. Ne? Ich bin jemand, der, ich kann zum Beispiel ganz schlecht eine analoge Uhr lesen. Übrigens 10-20% der Kinder schätzt man, können keine analoge Uhr lesen, also mit Ziffernblatt und den Zeigern. Mhm. Das heißt also, die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen jetzt nicht denken, hier sitzt der letzte Depp, der nicht mal dazu in der Lage ist. Und das sind aber auch also Kleinigkeiten wie manchmal Piktogramme auf Toiletten, wo man nicht weiß, ist das jetzt, also wo muss ich denn eigentlich rein? Und dann wundert man sich.
Männlein versus Weiblein, das ist die Trennung der Türen.
Ja, das genau.
Und geht also, mir persönlich sehr oft, dass ich
ja, wo auch beide Uhren. Genau, wo ist das Pissoir? Es gibt gar keins. Ach so, ist das eine.
Das ist ein Indiz, das stimmt. Aber dann ist es vielleicht schon zu spät. Es geht mir tatsächlich oft so, dass ich
erst mir beide Türen anschaue und sage, was davon könnte denn jetzt am ehesten meine Tür sein?
Ja, meine persönliche Reflexion dazu ist, je teurer das Lokal, desto schwieriger ist es, so, weil irgendwelche Designer sich ausgedacht haben, ah, das so sieht es aber viel schicker aus und ja, dann weiß man es nicht. Also kurzum, es gibt viele Ebenen der Barrieren. Es kann manchmal sein, dass ich was nicht dechiffrieren kann, also eine Grafik zum Beispiel nicht dechiffrieren kann, dass ich manchmal vielleicht Dinge auch einfach nicht lesen kann. Vielleicht bin ich aber auch einfach situativ gerade eingeschränkt, weil ich ein kleines Kind auf dem Arm habe, das quengelt gerade und dann bin ich vielleicht, ja, weiß ich nicht, ich hab eine andere Aufmerksamkeitsspanne. Und das, für mich ist Barrierefreiheit einfach ganz wichtig, oder da ist es ganz wichtig zu betonen, dass es eben nicht nur immer darum geht, dass Menschen vielleicht gar nicht sehen können oder nichts hören können, sondern ja, erleben ganz viele Barrieren im Alltag und all diese können wir zumindest ein bisschen reduzieren und wie gesagt, gerade für Menschen, die beispielsweise eine permanente Einschränkung haben, für die ist es total wichtig, dass wir grundlegend natürlich auch anders denken und Barrierearmut aufbauen.
Das Thema ist jetzt uns beiden sehr wichtig, weil wir einerseits in der Branche arbeiten und Kundinnen und Kunden in dem Kontext beraten und weil wir auch davon überzeugt sind, dass das eine wichtige und sinnstiftende Beratungsdienstleistung ist, digitale Touchpoints barrierearm zu gestalten und möglichst inklusiv zu kommunizieren. Aber das geht jetzt nicht nur uns beiden so, und dass wir darüber sprechen, sondern das ist ja gerade branchenweit oder wahrscheinlich sogar deutschlandweit gerade ein Thema, das diskutiert wird, weil es eben neue Standards und Richtlinien gibt, die, glaube ich, dieses Jahr in Kraft treten, oder? Mhm,
genau, Mitte des Jahres ist es soweit, das BFSG, das Akronym ausgesprochen Barrierefreiheit Stärkungsgesetz, das ist sehr
barrierefreies Wort.
Richtig, tritt in Kraft, was erstmal heißt immer, wenn Unternehmungen B2C sind, also immer zum Endkunden agieren, müssen ganz viele Dinge barrierefrei sein oder bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie barrierefrei sind. Ist essentiell wichtig und auch ehrlicherweise ein guter Schritt. Leider, sage ich heutzutage immer, wenn man das nicht so aus dem, viele beschreiben das ja mit Gutmenschentum, darum geht es halt an der Stelle einfach nicht, sondern manchmal braucht man Regulatorik, damit Inklusivität auch wirklich gelebt werden kann. Wir erleben es alltäglich in unserem Beruf. Die Nachfrage danach steigt glücklicherweise und glücklicherweise steigt auch die Nachfrage an Unternehmungen, die sagen, wir machen das nicht nur, weil wir es müssen, sondern wir machen es, weil wir es wollen und weil wir es für richtig erachten, dass die digitale Teilhabe ein wichtiger gesellschaftlicher Aspekt ist.
Das, was ich mitbekomme, so aus unseren Projektanfragen oder auch aktiven Projekten, Das unterstreicht das in meiner Wahrnehmung, dass auch viele B2B-Unternehmen sagen, das machen wir, auch wenn wir jetzt von diesem BFSG, von dieser Richtlinie, die in Kraft treten wird diesen Sommer, nicht direkt betroffen sind, sondern sagen, hey, das ist aber ein wichtiges Thema und ich möchte das vielleicht auch für mich nutzen als Unternehmen, um mich besser darzustellen, aber auch am Ende, es geht um Geschäftstätigkeiten, also auch um die Menschen nicht auszuschließen, mit denen ich nach wie vor Handel betreiben möchte.
Exakt. Und das ist total spannend zu sehen. Also bei den Vielzahl an Gesprächen mit Unternehmen, wo ich dann manchmal denke, naja, eure Salesforce da draußen, die ist in einem Alter, wo sie vielleicht sogar einfach auch Sehprobleme haben, so gängigerweise. Oder auch ihr Handy, wie vorhin schon beschrieben, auf XXL-Zoom gesetzt haben. Und dann sitzen die Achseln zucken, nee, wir brauchen hier keine Barrierefreiheit. Ne? Weil sehr häufig einfach nur auf das Thema mag es fast gar nicht ganz gerne sagen, aber ich höre diesen Satz leider relativ häufig, meine Kunden sind nicht behindert. Und dann denke ich mir, naja, das weißt du doch gar nicht. Also, spannender Punkt, wir haben unheimlich viele Automotive-Kunden zum Beispiel, die, wo man erstmal sagen könnte, naja, ein blinder Mensch wird vielleicht jetzt in absehbarer Zeit kein Auto lenken. Es ist ihnen aber völlig egal, weil sie es einfach für richtig erachten, das zu tun und diese Leute auch daran teilhaben zu lassen. Und wenn wir Barrierefreiheit fokussieren, dann nehmen wir so viel mehr Menschen mit. Und das ist das Wichtige eigentlich. Wir wissen oft gar nicht, wen wir ausschließen. Und das gilt für Webseiten, Apps, genauso wie für E-Mails oder selbst Fahrkartenautomaten. All diese Dinge sollten zukünftig eine höhere Barrierearmut an den Tag legen.
Zumal es ja nicht nur sichtbare Barrieren oder sichtbare Einschränkungen gibt. Du hast jetzt gerade das Beispiel des blinden Autofahrers gewählt, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Einschränkungen, die man auf den ersten Blick so gar nicht erkennen kann oder bei einer Person nicht vermutet oder vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat, dass ein digitaler Touchpoint vielleicht eine Einschränkung haben könnte für bestimmte Personen.
Also ehrlicherweise, ich bin jetzt seit knapp 25 Jahren Designer und oder im Design zumindest tätig. Und ich will nicht wissen, wie viele Männer ich durch meine Gestaltung schon ausgeschlossen habe, als ich dann vor einigen Jahren erfahren habe, dass in Europa durchschnittlich jeder 10. Mann eine Rot-Grün-Schwäche hat. Und also ich will nicht wissen, wie viele Buttons ich rot und grün gemacht habe. Und wenn ich darüber spreche, in Vorträgen zum Beispiel, egal wie groß die Gruppe ist, ich habe mindestens eine Person, einen Mann dann meistens dabei, der macht dann so einen Test, wo man, vielleicht kennt ihr
einen. Die 7 und die 4?
Ja, genau. Also mit diesen vielen Punkten, die so ein bisschen rot-grün ähnlich sind. Und manche können das einfach nicht lesen. Und dann frage ich immer, na, wer kann das denn hier lesen? Wer sieht die 39? Und dann gucken alle, da steht doch gar keine 39. Da stand eine 47 natürlich. Haha, alle haben gelacht. Und dann ist dann immer eine Person dabei und sagt, kann das wirklich nicht lesen. Und dann sind das teilweise, also Männer im Publikum, die sind irgendwie Mitte 50 gewesen und die haben bis dato nicht gewusst, dass sie eine Rot-Grün-Schwäche haben, bis sie diesen Test gemacht haben. Wo ich denke, okay, mit dem Alter hast du auf jeden Fall eine Musterung hinter dir gehabt und wahrscheinlich hast du auch einen Führerschein und so. Aber du wirst es in der Regel gar nicht abgetestet. Und das heißt, diese Menschen kommen irgendwie durchs Leben, ohne dass man das merkt. Aber im Detail sehen die dann halt anstatt rot oder grün ein Grau. Und sind, aber es ist doch grau. Ich sehe nur Punkte oder was auch immer.
Ja, weil es die Person schon das ganze Leben nicht anders wahrnimmt. Ne?
Ja.
Weil kann sie es ja auch gar nicht wissen, dass dieses Rot gar kein so rot ist, wie es vielleicht 90% der anderen Personen wahrnehmen.
Ne? Und ich sage immer, also da gibt es natürlich Situationen, da ist das dann vielleicht gar nicht so schlimm, dass das eine Rot oder dass eine Rot-Grün nicht so gut unterscheiden kann. Aber manchmal, gerade an der Ampel, denkst du halt, okay, ich klicke, also oben ist stehen und unten ist fahren irgendwie, aber es sind im Zweifelsfall einfach nur Lichter, die dann oben und unten leuchten und nicht rot und grün. Aber manchmal, wenn man jetzt keiner beim Arzt zum Beispiel ist und man macht die Geräte sind mitunter auch alle digital, dann möchte ich schon, dass die Person, die mich vielleicht gerade operiert, einfach die richtige Taste drückt und nicht die falsche. Gerade in Momenten, wo es halt kritisch sein kann.
Ja. Ich erinnere mich noch gut an eine familiäre Situation bei mir, wo wir zu einem Fotoshooting eingeladen waren und so zu Weihnachten und Co. so ein paar Fotos machen wollten. Und wir vereinbart haben, alle kommen in einem weißen Oberteil. Und ein Familienmitglied kam mit einem rosanen Oberteil. In dem festen Glauben, das sei ein weißer Pullover.
Ja, und das war es wohl nicht.
Genau, und die Person war, ich glaube, 20, 22 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ne? Wie du sagst, das Thema Musterung und Co. alles schon hinter sich gehabt. Und trotzdem war nie aufgefallen, dass eine vielleicht auch leichte Rot-Grün-Schwäche.
Genau. Und von diesen Bürden gibt's halt viele. Ne? Und wir wissen es nicht immer, was mit den Leuten los ist. Oder ob sie gerade vielleicht einfach auch Schmerzen haben, bestimmte Dinge vielleicht nicht erreichen können oder. Und gerade in der Digitalität können wir eigentlich sehr geschickt dann doch erfahren, was gucken sie sich an, was gucken sie nicht an, wo klicken sie hin, wo klicken sie nicht hin, um einfach auch Dinge zu antizipieren und vor allem einfach auch die Option zu bieten, vielleicht die eine oder andere Barriere aufzulösen, ne, ohne dass sie sich vielleicht outen müssen.
Okay, wenn ich jetzt so ein Gespräch subsumiere bisher, ich habe jetzt was von Schriftgröße gehört, ich habe etwas von bestimmten Farben in Kombination gehört. Also gibt es weitere Kriterien, auf die du hinweisen kannst, die auf Barrieren schließen, auf denen man auf Barrieren schließen könnte?
Ja, ehrlicherweise der für mich wichtigste Punkt ist das Thema einfache Sprache. Weil das wird ganz häufig vergessen. Wir verlieren uns häufig in Schachtelsätzen und auch Texterinnen und Texter schreiben manchmal sehr komplexe Wortkonstrukte dabei oder benutzen vielleicht einfach Worte, die man so gar nicht kennt. Wir möchten ja Wissen vermitteln. Gerade in der Kommunikation geht es darum, häufig Wissen zu vermitteln und auch in der Werbung geht es darum, Wissen zu vermitteln. Und die Menschen verstehen manchmal diese Botschaften gar nicht. Und da können wir sehr viel tun, um vielleicht auch zielgruppengerechter zu sprechen oder vielleicht einfach nur die Option zu bieten, sich Dinge auch in einfacher Sprache anzuhören. Wer sich mal irgendwann bei der also KfW ist ein Lieblingsbeispiel von mir, da ich finde diese Texte mitunter, die sind rechtlich sehr gut und wohlig formuliert, aber ich verstehe manchmal gar nicht, also so einen Antrag dort zu stellen, ist gar nicht so einfach. Und dann bin ich sehr dankbar dafür, dass diese Texte auch in einfacher Sprache zur Verfügung stehen. Manchmal mag das ein bisschen schon fast zu banal klingen, aber hey, ich habe es danach verstanden. Das
sind verständlicher.
Ja, ne? Ja, genau. Gerade wenn man nicht vom Fach ist zum Beispiel.
Ja. Jetzt haben wir über ein paar Kriterien gesprochen. Wie können wir denn sicherstellen, dass diese auch für E-Mails gelten, beziehungsweise dass diese E-Mails für Menschen zugänglich sind?
Glücklicherweise haben sich in den vergangenen Jahren sehr viele schlaue Menschen Gedanken dazu gemacht, wie man denn eigentlich ja, Barrierearmut erzeugen kann. Und das Gute ist, diese WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, diese Standards sind geclustert in drei Stufen, A, Doppel A und Triple A. Je nachdem, wie barrierefrei man sein möchte, wir proklamieren im Moment, dass so Doppel-A ein ganz guter Standard ist, um auch die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes zu erfüllen. Dann hat man so circa 100 Kriterien, die man abprüfen muss, die dann genau sagen, okay, wir haben die richtigen Kontraste, wir haben die richtigen Schriftgrößen, wir haben noch x technische Dinge, Aspekte berücksichtigt und die ermöglichen uns dann einfach relativ sicher zu sein, dass wir eine größtmögliche Menge an Menschen, auch bei E-Mails, dann am Ende des Tages abholen und dass sie in der Lage sind, unsere Botschaften und unsere Inhalte, die wir vermitteln wollen, dann auch wirklich zu konsumieren.
Das sind ja wahrscheinlich eher technische Aspekte, ne? Dass es die Option gibt, weiß nicht, die Schriftgröße zu vergrößern, ne? Oder ein Screenreader irgendwie mit angeboten wird, ne? Also eher technische Dinge. Aber auch im Design und im Inhalt kann ich mir vorstellen, ne? Du hast gerade schon über einfache Sprache gesprochen, jetzt aber auch, ne, über dein exklusives Design in den letzten 25 Jahren gesprochen, dem du viele rot-grün-blinde Männer, Entschuldigung, da draußen hast ausgeschlossen. Wie stellst du denn sicher, oder wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Inhalte in E-Mails für alle Empfänger verständlich sind und die Designs sie inkludieren?
Ja. Also zwei wichtige Aspekte hast du gerade schon genannt. Das heißt einmal die einfache Sprache, beispielsweise die visuelle Zugänglichkeit, aber auch wie strukturiere ich überhaupt Inhalte? Also wie ist das klar formuliert? Welche Betreffzeile habe ich? Wie habe ich Absätze genutzt? Habe ich vielleicht Überschriften genutzt? Manchmal etwas inflationärer Einsatz von Großbuchstaben, also, ne, dann schreit das irgendwie, aber es ist für Menschen schwerer zu lesen. Aber auch, dass wir zum Beispiel eine Kompatibilität mit assistierenden Systemen und Technologien beanspruchen. Also du sagtest gerade schon Screenreader, Texte als echten Text reinschreiben. Wie häufig lässt man sich dann doch mal irgendwie dazu breitschlagen, einen Text einfach in so ein Bild Pixel reinzuschreiben? Das kann man im Moment noch recht schwer dechiffrieren, wenn man jetzt beispielsweise nicht lesen kann. Alt-Tech, so der Klassiker, also ein alternativer Text zu dem Bild ist dann durchaus wichtig. Aber manchmal ist es auch einfach schon, wie formuliere ich einen Link? Also, dass ich zum Beispiel nicht schreibe, hier klicken, sondern mehr Informationen auf unserer Webseite, www.adesso.de. Das sind so Kleinigkeiten, die man doch berücksichtigen kann, um einfach mehr Menschen daran teilhaben zu lassen.
Das ist ein interessantes Beispiel. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, ehrlicherweise. Aber gerade dieses Text auf Bild, ne? Also ich glaube, in nahezu jedem Online-Shop steht irgendwie, wenn ein Produkt rabattiert ist, klebt auf diesem Bild so ein andersfarbiger Störer, wo Rabatt draufsteht oder ein Prozentzeichen, was auch immer. Ja. Ne? Und das kann einfach nicht dechiffriert werden. Und wahrscheinlich Menschen, die das Bild so nicht interpretieren können, wissen nicht, dass dieses Produkt gerade im Angebot ist.
Da kann man ein ganz einfaches Spiel machen. Ich mache das ganz gerne, um Leute initial nochmal so ein bisschen für das Thema wachzurütteln. Dann nimmt man sich einen x-beliebigen Webshop und liest einfach alles vor, was da steht. Und jemand anders soll sagen, was hat er denn davon verstanden? Und spätestens, wenn es zur Artikelnummer kommt, wo nicht mal Artikelnummer vorsteht, sehende Menschen können vielleicht durch die Positionierung, durch die Größe der Schrift und durch die Art der Schrift vielleicht entziffern. Ja, das wird wohl irgendwie die Bestellnummer sein oder sowas. Aber ganz häufig steht da irgendwie, einfach eine Nummer. Und wenn man sie einfach nur vorliest, dann denke ich mir so, was liest du denn da vor? Das macht dir überhaupt gar keinen Sinn. Wie ein ganz spannender Test, den man auch selbst nochmal machen kann.
Und solche Tests im spaßigen Miteinander zu machen, das ist das eine. Aber das in seine eigene Unternehmung als Standard zu integrieren, ne, und eben sich nicht diese Texte vorzulesen, die man da produziert, und sich zu fragen, ist das für alle Leute verständlich, sondern das wird ja wahrscheinlich toolgestützt oder mit Softwarelösungen möglich sein, solche barrierefreien E-Mails oder barrierearmen E-Mails zu kreieren. Hast du da Beispiele?
Ja, das ist ehrlicherweise das Glück, was wir jetzt im Moment haben. Da braucht man nicht mehr alles händisch überprüfen, sondern da gibt es tolle HTML-Validatoren. Es gibt aber auch Farb- und Kontrastchecker, selbst Screenreader-Tests, die man nutzen kann. Davon mittlerweile echt zahlreiche Anbieter, die einfach helfen, habe ich das, was ich dort gerade fabriziert habe, denn so gemacht, dass mehr Menschen es lesen können und entspricht es dann auch diesen Standards, um beispielsweise dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gerecht zu werden.
Das klingt für mich so, als würde ich das einmal machen. Also würde ich meine E-Mail-Templates, ich sage mal, ob ich jetzt meine bestehenden einmal barrierearm gestalte, das ist eine. Ich kann mir auch vornehmen, ab jetzt alle neuen E-Mails, die ich vielleicht als Template entwickeln lasse oder gestalte, ab jetzt diese barrierearm zu gestalten. Das ist ja erstmal, sind das ja beides verschiedene Ansätze. Und einmalig kann ich dann mich über den HTML-Standard, WCAG-Standard informieren und den irgendwie implementieren lassen. Aber kann ich denn wiederkehrend regelmäßig diese E-Mails überprüfen lassen? Weil am Ende entwickle ich die ja einmal oder lasse sie entwickeln. Ich sage es mal aus so einer Group-Marketing-Sicht. Mhm. Am Ende sind aber RedakteurInnen dabei, diese E-Mails dann Inhalts zu füllen. Und auch da möchte ich ja sicherstellen, dass da die Barrierearmut nicht abhanden kommt.
Ja, das ist sehr wichtig, was du gerade beschreibst, weil das ist Barrierefreiheit oder Barrierearmut ist sehr einfach ein kontinuierlicher Prozess, den ich als Standard in meine Unternehmung mit einfliegen lassen muss. Dafür hilft es total, Menschen zu schulen, die dann wach sind genau für solche Dinge, solche Themen und das dann auch kontinuierlich überprüfen. Du hast gerade schon als Beispiel genannt, ich habe Templates, die ich einmal barrierefrei anlege und ich glaube ehrlicherweise, dass immer mehr E-Mail-Tool-Anbieter auch dazu übergehen werden, vielleicht sogar schon direkt Checker in dem Erstellungsprozess mit anzubieten, die dann ja Alarm schlagen, wenn etwas zum Beispiel nicht barrierearm ist. Respektive auch KI wird etwas sein, was uns perspektivisch total helfen wird, Dinge einfach barriereärmer zu machen.
Als Beispiel, also ich könnte ja wahrscheinlich mir selbst so einen Chatbot auf meinem zweiten Bildschirm aufmachen und sagen, naja, fass mit diesen Text mal zusammen zum Beispiel, um zu sicherzustellen, dass ich da vielleicht die richtigen Botschaften sind und die auch verständlich sind.
Genau, bestes Beispiel. Versuch bitte diesen Text in einfachen Worten mal zusammenzufassen. Hilft ehrlicherweise an ganz vielen Stellen, weil also gerade wenn kein ausgebildeter Texter oder eine ausgebildete Texterin daran war, dann ist häufig, sind das dann vielleicht nette Marketingtexte und es reimt sich vielleicht auch noch im besten Fall, aber es hilft halt nicht, um die Botschaften zu vermitteln, zumindest nicht an die breite Masse. Und da kann ich, ChatGPT lässt grüßen, aber da kann ich die KI-Tools durchaus alle von der Bank nutzen und sagen, schreib mir das einfacher oder mach mir auch gerne einfach mal Vorschläge, welche Wörter ich dann vielleicht nochmal nutzen kann.
Wir sind angefangen irgendwo bei vor 25 Jahren hast du Designs kreiert, die vielleicht nicht allzu inklusiv waren. Bitte entschuldige, Jens, dass ich da nochmal drauf rumreiten muss. Wir haben dann darüber gesprochen, wie wir denn aktuell mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz umgehen können und haben sogar mit den AI-Assistants schon ein Stück weit in die Zukunft geblickt, wie man denn bisweilen sich weiteren Herausforderungen stellen kann oder Teile dieser Herausforderungen für sich lösen kann. Wie siehst du denn die weitere Zukunft für Barrierefreiheit oder Barrierearmut und inklusive E-Mail-Kommunikation?
Ich glaube, es ist echt eine gute Zeit, in der wir gerade leben, weil gerade durch KI haben wir die Möglichkeit, noch mehr Menschen einen Zugang zu Kommunikation generell zu geben, sei es einfache Sprache oder einfach auch Bilder analysieren zu lassen. Also, dass ich ein Bild zwar zeige, Menschen, die es jetzt zum Beispiel nicht sehen können, würden aber trotzdem von einer KI auf Basis ihrer Präferenzen erklärt bekommen, was ich auf diesem Bild sehe. Das sind schon spannende Mechanismen, die wir vorher nur schwer substituieren konnten. Und vor allem, es gibt ja mittlerweile auch Tools, wo ich einfach irgendwo ein Foto mache und mir erklären lassen kann, was siehst du denn da drauf? Das ist sehr, für uns sehr, sehr future und cool. Für Menschen, die jetzt beispielsweise nicht sehen können oder eine Einschränkung haben, ist das einfach eine Lebenserleichterung. Und ich muss sagen, wir haben bei uns bei Adesso und auch gerade im Team der Barrierefreiheit Menschen, die zum Beispiel wirklich nicht sehend sind. Und denen mal dabei als sehender Mensch zuzusehen und beschreiben zu lassen, was sie gerade auf einer Website oder auf einer App oder auch in einer E-Mail lesen oder eben nicht, das ist schon mitunter frappierend. Also da kriegt man das nochmal wirklich eins zu eins gespiegelt, dass wir da was tun müssen. Und ich glaube, dass jeder Schritt in diese Richtung der digitalen Teilhabe, der Inklusion von Menschen uns hilft. Und wie gesagt, die Regulatorik macht es im Moment gerade, zwingt uns oder vor allem auch viele Unternehmen dazu, das zu tun. Und ich glaube, gerade bei E-Mails ist da noch ein hoher Aufholbedarf. Da haben wir auch sehr häufig Tabellenstrukturen. Das muss vielleicht alles zukünftig gar nicht mehr sein, sondern kann man es eher wie eine kleine Webseite im Prinzip programmieren. Und dann kann die auch so dechiffriert werden für Screenreader, für assistierende Systeme.
Und zum Abschluss, wenn Unternehmen auch nach dem 28.06.2025, nämlich nach dem Inkrafttreten des Barrierefreistärkungsgesetzes, barrierefreie E-Mails versenden wollen, hast du noch konkrete Tipps, womit sie anfangen können?
Ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, ich glaube, es ist total wichtig, dass Menschen im Unternehmen da sind, die sich damit beschäftigt haben, die einfach mal, ne, und da, also ich persönlich, aber auch ganz viele meiner oder unserer Kolleginnen und Kollegen, die sich dem Thema Barrierefreiheit gewidmet haben, sind in der Lage, sehr niedrigschwellig Menschen erstmal Zugang zum Thema Barrierefreiheit zu geben. Und dieses Bewusstsein zu haben, dass das ein Aspekt ist, den ich berücksichtigen muss heute, ganz sicher werde bald, das ist das A und O. Und ich glaube, viele Menschen, die gerade zum Beispiel E-Mail-Tools nutzen, die können sich vielleicht auch mal mit dem neuen Funktionsumfang dieser Softwares auseinandersetzen, weil viele haben schon Assistenzsysteme. Wenn ich das Thema Personalisierung mir anschaue, habe ich ganz viele Möglichkeiten, vielleicht auch da nochmal, ne? Möchten Sie was in einfacher Sprache haben oder möchten Sie eine plain E-Mail haben oder soll das visuell groß sein? Da habe ich verschiedenste Möglichkeiten, das zu tracken, selbst bei größer, kleiner. Wenn ich sowas anbiete, wie möchten Sie das größer, kleiner haben, könnte ich theoretisch das tracken und dem in Zukunft einfach größere E-Mails schicken. Ich gehe davon aus, dass E-Mail-Systeme das in Zukunft nativ mit drin haben und so mit diesem Funktionsumfang sich auseinanderzusetzen, wäre schon mal etwas Einfaches. Ansonsten gibt es tolle Artikel, wenn man Barrierefreiheitsstärkungsgesetz oder BFSG und Jens-Michael Blümel sucht, gibt es tolle Abhandlungen dazu, wie man sich diesem Thema überhaupt erstmal nähert.
Vielen, vielen Dank. Bei weiteren Fragen darf man sich bestimmt bei dir melden, bei LinkedIn oder anderen Quellen. Was hättest du am liebsten?
LinkedIn ist super und da vielleicht nochmal so ein kleiner Cliffhanger. Jeder, der LinkedIn nutzt, kann jetzt gerade einmal überlegen, ob LinkedIn denn tatsächlich barrierefreier ist. Und ich persönlich muss, ja, du lachst schon, ich muss tatsächlich immer sagen, mich überfordert dieses Tool mit den vielen Möglichkeiten und den vielen, hier ist noch was, da ist noch was und dort noch eine Information. Und ich hatte tatsächlich letztens im Bewerbungsgespräch eine Person, die nicht sehen konnte und ich habe ja ganz nonchalant gesagt, bist du denn bei LinkedIn? Sollen wir uns da irgendwie vernetzen? Und dann in dem Moment war ich schon, oh Jens, was hast du jetzt wieder gemacht? Um Gottes Willen. Niemals wird die Person sich dort zurechtfinden. Und dann sagte die Person mir, ja, bin ich, können wir uns super vernetzen, gar kein Problem. Und ich aber also kommst du da zurecht? Und dann, ja, also LinkedIn, bestes Tool für mich. Und jeder, der schon mal einen LinkedIn-Post zum Beispiel abgesetzt hat, der weiß vielleicht oder hat es vielleicht registriert, ich lade das Bild hoch und dann kommt schon eine automatische Analyse dessen, was auf diesem Bild zum Beispiel ist. Und ein Vorschlag für einen alternativen Text für Menschen, die zum Beispiel nicht sehen können. Und er sagte, LinkedIn, bestes Tool für mich für Business, weil es ist für ihn maximal barrierefrei. Super strukturiert und er kann da alles lesen. Hätte ich niemals gedacht.
Wow. Dankeschön für diese Anekdote noch zum Abschluss.
Ja.
Die eine richtig schöne runde Podcast-Folge beendet, nachdem wir erst darüber gesprochen haben, was überhaupt Barrierearmut und Barrierefreiheit ist, dass eine Gesetzgebung dieses Jahr in Kraft treten wird, die das Ganze in Deutschland mindestens mal für B2B-Unternehmen regulieren wird und deren Geschäftsgebaren zu anderen, zu B2C-Unternehmen, entschuldige bitte, zu B2C-Unternehmen regeln wird und deren Geschäftsgebaren zu Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben ein bisschen über persönliche Verfehlungen für Rot-Grün-Blinde.
Entschuldige mich rückblickend immer noch für allen Menschen, denen ich wehgetan habe.
Es tut mir leid. Und darüber hinaus hast du am Ende sogar noch ein paar Best Practices mitgegeben, sei es Kontrast, Schriftgröße, Zeilenabstand, einfache Sprache oder ein Screenreader. Also es gibt viele, viele Aspekte, die technisch, aber auch inhaltlich zu betrachten sind, wenn es um Barrierearmut geht. Und wer darüber mehr erfahren will, ob auf seiner Website, auf anderen Touchpoints oder eben am Ende in der E-Mail-Kommunikation, darf sich sehr gerne bei dir über LinkedIn melden.
Sehr gerne, ich freue mich. Vielen Dank.
Dankeschön, dass du da warst. Es war eine sehr kurzweilige Folge. Und ich hoffe, dass deine Mission, das Thema Barrierearmut, dass du es weiterverfolgen kannst und dass du viele, viele Menschen davon überzeugst, dass es, sorry für den Versprecher, eben nicht nur im B2C, sondern auch im B2B sehr redlich ist, das Thema zu verfolgen, auch wenn vielleicht keine Strafen drohen.
Es lebt vom Mitmachen und da mag ich tatsächlich alle und jeden dazu motivieren, das zu tun.
Danke sehr.